Profil Podcast.
Willkommen beim Profil Podcast. Mein Name ist Stefan Wabel. Proteste in Belarus. Kann sich der autokratische Präsident Alexander Lukaschenko an der Macht halten? Über diese Frage habe ich mit Simone Brunner gesprochen. Simone Brunner schreibt regelmäßig für das Profil Auslandsressort aus der Ukraine, aus Russland und aus Belarus. In unserer aktuellen Ausgabe hat sie Maria Kolesnikova interviewt, eine der drei Frauen, die den belarussischen Autokraten Alexander Lukaschenko herausgefordert haben. Begonnen haben wir unser Gespräch mit der Frage, was passiert gerade in Belarus?
Nach den Wahlen gab es jetzt große Proteste, weil das offizielle Wahlergebnis sah den Präsidenten Alexander Lukaschenko bei 80% Zustimmung. Was jeder, der also jetzt also Belarus beobachtet hat in den letzten Monaten und so weiter, also einfach nicht stimmen kann. Also weil es eigentlich eine große Gegenbewegung oder halt eine oppositionelle Bewegung, die zehntausende Leute auf die Straße gebracht hat in den letzten Wochen, so viele wie noch nie in der Geschichte der Unabhängigkeit, nämlich von der Gegenkandidatin Svetlana Tichanowskaja. Und das ist eben der Wahl vorangegangen und am Wahlabend wurde dann halt eben bekannt gegeben, 80% für Lukaschenko, also was jetzt also von der Zustimmung nicht stimmen kann. Und dann ist es eben zu großen Protesten gegen Wahlfälschungen gekommen, die dann wiederum ganz, ganz brutal, also niedergeschlagen wurden, also so brutal wie auch noch nie in der Geschichte von Belarus.
Und was ist jetzt in der aktuellen Situation anders? Ich meine, der ist seit 26 Jahren in der Macht, da gab es ja schon viele Wahlen, die wahrscheinlich zweifelhaft über die Bühne gegangen sind. Was ist jetzt anders?
Naja, jetzt, also er hat schon immer eine gewisse Machtbasis gehabt, also dass vielleicht also jetzt nicht 80% unterstützt haben, aber vielleicht 50-60% der Bevölkerung. Aber jetzt ist es wohl scheinbar so, dass ihn also nur noch ganz wenige unterstützen. Also dass das Wahlergebnis halt so maßlos übertrieben wurde, dass das für viele Leute einfach nicht mehr hinnehmbar war. Also seine Popularität ist jetzt wahrscheinlich so niedrig wie noch nie in den 26 Jahren.
Du hast kurz erwähnt, also es gibt drei Frauen, die ja da sehr aktiv waren jetzt in der Oppositionsbewegung. Kannst du uns kurz erklären, wer diese drei Frauen sind und was für eine Rolle die spielen?
Also das ist natürlich Svetlana Tichanowskaja, das ist die Frau also eines Regimekritikers, der zu den Wahlen antreten wollte, der aber im Mai festgenommen wurde und nicht zugelassen wurde zu den Wahlen. Also die war die einzige Kandidatin der Opposition, die eigentlich überhaupt zugelassen wurde vom Staat. Und die anderen zwei Frauen, das ist auch interessant, das sind auch Frauen, die also verbunden sind mit Kandidaten, die bei der Wahl antreten wollten und die aber nicht zugelassen wurden. Das ist einerseits die Frau von Valerie Zepka, also Veronika Zepkala, die hat sich Tichanowskaja angeschlossen. Und die dritte ist Maria Kolesnikova, die ich auch interviewt habe eben für das Profil. Das ist die Leiterin des Wahlkampfstabs von Viktor Babariko. Das ist eben auch ein nicht zugelassener Präsidentschaftskandidat. Und die haben zu dritt, also jetzt zwei Wochen vor den Wahlen, eben versucht zu mobilisieren für die Wahl. Also quasi als einzige Kraft noch in Freiheit oder beziehungsweise zugelassen zu den Wahlen, dort den Protest anzuführen gegen Lukaschenko. Und haben das wirklich sehr erfolgreich gemacht und wie gesagt, also bei Kundgebungen waren zum Beispiel in Minsk 63.000 Menschen. Das ist eigentlich, war eigentlich damals schon eine Sensation für so ein repressives System wie Belarus.
Und die beiden Frauen, die nicht angetreten sind, sondern die Ehefrauen sind von zwei Kandidaten, die dann nicht zugelassen wurden, haben das Land mittlerweile verlassen.
Also Svetlana Tichanowskaja hat das Land verlassen, also die zur Wahl angetreten ist, die wurde wohl vom KGB unter Druck gesetzt. Und eine andere, Veronika Zepkala ist nach Russland geflohen, mittlerweile aber nach Polen, also in die Ukraine weiter, Entschuldigung. Und die dritte, Maria Kolesnikova, ist das einzige von den dreien geblieben und führt da jetzt irgendwie so noch diesen Kampf vor Ort an, obwohl sich ja die anderen auch immer wieder aus ihrem Exil melden und die Proteste halt irgendwie unterstützen wollen.
Ich habe gelesen, eine Geschichte, die du geschrieben hast, wo du über die eine Kandidatin berichtest, dass sie eigentlich gar nicht in die Politik möchte, aber sozusagen ihren Mann eigentlich wieder zurückhaben möchte und ihre zwei Kinder. Mhm. Und aber jetzt sozusagen ja jeden Tag Angst hat, aber die Angst hat überwindet, um halt da dort was voranzubringen. Ist das irgendwie so ein Stimmungsbild für die Situation momentan, warum so viele Leute jetzt den Zeitpunkt sehen, wo sie sagen, okay, jetzt müssen wir aktiv werden?
Ja, stimmt, das kann man schon so sagen, weil eben sie aus diesem apolitischen Hintergrund eigentlich sich dann entschieden hat, eigentlich, also nur so unter Anführungszeichen nur für ihren Mann eigentlich in die Bresche zu springen, der ja eigentlich bei den Wahlen antreten wollte. Und ich glaube, was das irgendwie so mächtig gemacht hat, ist, dass es einfach unter vielen Belarusen einfach eine Solidarität auch mit ihr gegeben hat. Also weil viele kennen auch Repressionen und dass gerade eine Frau sich also auch irgendwie getraut hat, sich da dagegen zu stellen, das hat, glaube ich, viele, viele Belarusen beeindruckt. Und was noch interessant ist, glaube ich, also dieser Frauenaspekt spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle, dass ich glaube, dass das Regime einfach sie unterschätzt hat, weil sie eine Frau ist. Also der Lukaschenko ist ja bekannt für seine Macho-Aussprüche, so auf die Art, ja, die Verfassung ist jetzt nicht für Frauen geschrieben und jede Frau würde unter der Macht der Verantwortung zusammenbrechen. Und dass sich dann halt gerade eine Frau hingestellt hat und gesagt hat, also wir, also dass sie zwar Angst hat, aber dass sie eine Veränderung will, das hat viele beeindruckt und das Regime wusste dann, glaube ich, auch lange nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also mit männlichen Oppositionskandidaten, also die, mit denen macht man einen kurzen Prozess, sperrt die halt mal ein und mit so einer sympathischen Hausfrau wussten sie nicht so recht, wie sie damit umgehen sollen. Und das hat, glaube ich, so eine Dynamik entwickelt, die außer Kontrolle geraten ist für Lukaschenko.
Was ist das Ziel der Proteste jetzt aktuell?
Aktuell wollen sie Neuwahlen und untersuchen und Ende der Polizeigewalt und Freilassung der politischen Gefangenen, eben diese Kandidaten, die eigentlich antreten wollten zu den Präsidentschaftswahlen.
Und jetzt haben wir die Proteste in Minsk begonnen und das war Lukaschenko auch in einer Fabrik, wo er irgendwie eine Rede halten wollte und da haben ihn viele Arbeiter irgendwie ausgebuht, gesagt, er soll verschwinden und die Streiks haben sich irgendwie ausgebreitet. Wohin könnten das jetzt noch führen mit den Streiks? Wie könnten das weitergehen?
Na, jetzt aktuell ist es halt wieder ein bisschen weniger. Also jetzt hat es ein bisschen an Momentum verloren. Aber wenn sich das ausweitet, das ist natürlich, das ist das Rückgrat der belarussischen Wirtschaft. Also ich glaube, 75% werden noch vom Staat kontrolliert, also in Belarus. Das ist ja eine Republik, die ja noch also relativ unreformiert seit der Sowjetzeiten weiter funktioniert wirtschaftlich. Also wenn da jetzt also alle Fabriken dicht machen, dann bricht die Wirtschaft zusammen. Also das stürzt das System natürlich. Und so sah es in den letzten Tagen eigentlich danach aus, dass sich immer mehr und mehr Streikende, also mehr und mehr Arbeiter angeschlossen haben, was ja auch interessant ist, weil eigentlich waren sonst Proteste immer eher von der Mittelklasse ausgehend und dass das halt eben so eine breite Bewegung ist, ist interessant. Aber das ist schon ein immenser Machtfaktor, also ein großer Faktor, diese Fabriken und wie sich die Arbeiter verhalten.
Und was glaubst du, wie sich es jetzt in absehbarer Zeit weiterentwickelt? Jetzt hat Lukaschenko angekündigt, er würde auch Neuwahlen zustimmen, wenn die Verfassung geändert wird oder werden die Repressalien zunehmen? Wie schätzt du das ein?
Ja, wir haben gerade heute, gibt es jetzt wieder Meldungen, dass wieder Sonderpolizisten oder beziehungsweise diese Antiprotestpolizisten haben wieder Menschen festgenommen. Es werden wieder so kleinere Gruppen aufgelöst. Also es hat zwar am Wochenende hat sie diese Bilder gegeben aus Minsk, wo 200.000 Menschen auf der Straße waren. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt so ein bisschen das Imperium ein bisschen zurückschlägt und sich so ein bisschen neu formiert hat. Viele Leute, die vor ein paar Tagen also noch ganz offen gesprochen haben, also auch mit westlichen Medien, zum Beispiel aus dem Sicherheitsapparat oder aus Fabriken, die wollen jetzt nicht mehr reden. Also ich glaube, dass es da im Hintergrund jetzt doch einen großen Druck gibt und dass dieser Machtkampf noch lange nicht vorbei ist. Obwohl ich mir auch andererseits nicht vorstellen kann, welche Optionen Lukaschenko noch für sich sieht, weil du hast es angesprochen, also in dieser Fabrik wurde er ausgebuht und er hat eigentlich in der Bevölkerung überhaupt keinen Rückhalt mehr. Und wie er da auf Dauer noch weiter an der Macht halten möchte, ist schon die große Frage. Also er verlängert diesen Machtkampf vielleicht noch ein bisschen, aber ich kann mir derzeit schlecht vorstellen, dass Lukaschenko wirklich im Amt bleibt.
Wer sind da die zentralen Faktoren in diesem Machtkampf? Du hast jetzt den Sicherheitsapparat angesprochen, die Arbeiter. Also gibt es sozusagen Faktoren, die so wichtig sind, wenn es bei denen kippen sollte, dass dann sozusagen der Lukaschenko auch nicht mehr weiter regieren kann?
Ja, das ist sicher der Sicherheitsapparat, also der ja sehr mächtig ist, also die Geheimdienst, Polizei, Militär. Wobei wir da ja auch in den letzten Tagen gab es da schon einzelne Überläufe. Also da gab es dann Geschichten von irgendwelchen Offizieren oder von Polizisten, die sagen, sie wollen jetzt nicht mehr diese Gewalt gegen die Bevölkerung weitertragen und sie wechseln sozusagen auf die Seite der Protestierenden. Aber das waren bis jetzt nur Einzelfälle. Also ich glaube, dass es die ganz zentral ist, eben dieser Sicherheitsapparat, wie das da weitergeht. Und so wie es jetzt aussieht, spielt Lukaschenko halt eben einfach auf Zeit. Versucht jetzt auch ein bisschen so die Opposition zu diskreditieren. Also er hat jetzt die Tichanowskaja irgendwie als Rechtsextreme bezeichnet und so. Also er schlägt irgendwie ein bisschen wild um sich, ohne jetzt eine klare Strategie erkennen zu lassen. Und eine große Frage ist natürlich, was Russland macht. Das eng verbündet ist mit Belarus. Die bilden ja sogar einen Unionsstaat. Und da gab es ja jetzt am Anfang auch Spekulationen, was ist, wenn das wie in der Ukraine dann dazu führt, dass es eine militärische Intervention gibt. Das glaube ich jetzt persönlich eigentlich nicht, weil Putin hat da jetzt auch nichts zu gewinnen, da jetzt den Lukaschenko, der keinen Rückhalt in der Bevölkerung mehr hat, zu stützen. Aber Russland wird vielleicht auch andere Wege, nach anderen Wegen suchen, also weiter Einfluss zu nehmen, was in Belarus passiert. Und das wird sicher noch spannend werden.
Neben Russland die Rolle der EU, wie schätzt du das ein? Da gibt es jetzt heute am Mittwoch diesen Sondergipfel, die OSZE hat sie angeboten, da zu vermitteln. Wie schätzt du das ein, die Rolle der Europäischen Union?
Ich glaube, die Rolle der EU ist jetzt nicht so maßgeblich, nicht so wie in der Ukraine, wo es in der Ukraine ging es ja zum Beispiel genau darum, eine Annäherung zwischen der Ukraine und der EU. Das ist ja in Belarus überhaupt nicht so, weil die Proteste richten sich eher danach, dass einfach Lukaschenko weg soll. Ich glaube, was die EU machen kann, ist irgendwie versuchen, auf Putin einzuwirken, dass der jetzt also das nicht irgendwie kapert oder unterwandert. Diese Sanktionen, die jetzt im Raum stehen, auch schön und gut. Also es hat ja immer wieder Sanktionen gegeben gegen Belarus. Also die haben die Lage jetzt auch nicht wahnsinnig verändert. Belarus ist jetzt auch nicht so wahnsinnig verflochten mit der EU, wirtschaftlich und so weiter. Also es ist da, ich glaube, was die EU, also die Möglichkeiten der EU sind auch begrenzt in Belarus. Es ist jetzt mehr ein Kampf, auch der sich innerhalb von Belarus abspielt.
Und abschließend, du meintest, du glaubst nicht, dass sich Lukaschenko langfristig halten wird können, wenn sozusagen er abtritt oder nicht mehr an der Macht bleiben kann. Wie wird es dann weitergehen? Was wird dann passieren? Was wird dann kommen?
Gute Frage. Ja, es gibt jetzt halt so, die Opposition versucht sich so ein bisschen jetzt zu formieren, haben irgendwie haben so einen Koordinationsrat gegründet und wollen da irgendwie so eine parallele Machtstruktur aufbauen. Wenn es Neuwahlen gibt, also es ist die Frage, werden dann auch die politischen Gefangenen freigelassen, die ja eigentlich antreten wollten bei den Wahlen. Das ist, wird es dann zu Neuwahlen kommen? Wahrscheinlich schon. Und wer wird dann gewinnen? Ja, also es ist irgendwie schwer zu sagen, was da jetzt, was dann nach Lukaschenko passiert. Also ich glaube, jetzt geht es noch lange darum, wie lange hält sich Lukaschenko jetzt noch.